Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. In der 9. Betrachtung geht es um Jakob, den Verdränger. Wir hoffen, dass Sie dieser Podcast näher zu Jesus zieht.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Geschichte aus dem 1. Mosebuch. Darüber will ich mich heute unterhalten mit meinen Gesprächsgästen, die ich kurz vorstellen möchte. Zu meiner Rechten sitzen Esther und Luise, zu meiner Linken Lena und Raphael und ich bin der Carsten. Bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich gerne ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir die Gelegenheit haben, uns mit weiteren Episoden aus der Geschichte von Abraham, Isaak, Jakob und Josef zu beschäftigen. Heute sind wir bei Jakob. Vieles ist schiefgelaufen. Ich möchte dich bitten einfach, dass wir in all diesen Fehlern und Problemen, Rivalitäten damals erkennen, wie du gewirkt hast und das auch auf unser persönliches Leben übertragen können. Danke dafür. Amen. Amen. Ja, so zu Anfang, wer von euch hat eigentlich Geschwister? Also jeder hat Geschwister. Wer von euch hat sich noch nie mit seinen Geschwistern gestritten? Hand aufs Herz. Es meldet sich keiner. Das habe ich befürchtet. Ich hätte mich auch nicht gemeldet bei der zweiten Frage.
Die Erinnerung verblasst dann irgendwann, aber wenn ich mich ganz genau erinnere, dann kam...
Es ist schon passiert, ja. Wo kommt es eigentlich her, diese Rivalität unter Geschwistern?
Je enger man zusammenlebt, desto stärker reibt es. Und ich glaube, dass das der Hauptpunkt ist, warum Geschwister so viel streiten. Man verbringt ja eigentlich als Kleinkind das gesamte Leben gemeinsam. Und dann ist auch noch ein großer Teil. Und wenn man dann erwachsen ist, geht es eh meistens besser. Und ich glaube, das ist ein Grund.
Mhm. Ja, die Beziehung mit Geschwistern ist sowieso ein bisschen besonders. Man streitet sich zu Tode fast über den Stück Pizza, den man jetzt teilen soll. Aber in einer Geschwisterbeziehung ist man auch bereit, ein Organ zu spenden, wenn es tatsächlich drauf ankommt. Und das ist einfach so interessant, diese Dynamik, wie man miteinander sich ständig streiten kann, aber eigentlich die Liebe doch irgendwo ganz fest auch vorhanden ist.
Es gibt so ein altes deutsches Sprichwort, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich.
Ja. Vielleicht auch so, der hat das gedurft, was ich jetzt nicht darf. Oder als ich in dem Alter war, durfte ich das noch nicht und dem wird es jetzt einfach erlaubt. Also man schaut so ein bisschen, wie die Eltern sich wem gegenüber verhalten und es wird dann auch oft genau verglichen, ob das auch wirklich übereinstimmend ist, was aber völlig unmöglich ist, weil die Geschwister ja auch ganz verschieden sind.
Ja, also der Vergleich ist ein großes Problem eben. Ne?
Ja. Und ich habe ja exakt die gleiche Lebenswelt. Also die Eltern, die mir das Leben vorgeben sozusagen, sind für beide, das ist das gleiche System sozusagen. Und da wird sicher auch einfach dieses Rivalitätsgefühl stärker sein, als wenn man jetzt aus verschiedenen Häusern kommt oder was auch immer.
Ja, also sehr spannend. Schauen wir uns mal diese Familie in der Bibel an, um die es heute gehen soll. Und zwar die Familie Isaak, Rebekka, Esau und Jakob. Und ich lade mal jemanden von euch ein, in der Bibel 1. Mose Kapitel 25 aufzuschlagen und da die Verse 21 bis 28 zu lesen.
Das ist die Generationenfolge Isaaks, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte Isaak und Isaak war 40 Jahre alt, als er sich Rebekka zur Frau nahm, die Tochter des Aramäers Betuel aus Padan Aram, die Schwester des Aramäers Laban. Und Isaak bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Da ließ der Herr sich von ihm erbitten und Rebekka, seine Frau, wurde schwanger. Und die Kinder stießen sich in ihrem Leib. Da sagte sie, wenn es so steht, warum trifft mich dies? Und sie ging hin, den Herrn zu befragen. Der Herr aber sprach zu ihr, zwei Nationen sind in deinem Leib und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Inneren und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und als ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und der erste kam heraus, rötlich, ganz und gar wie ein haariger Mantel, und man gab ihm den Namen Esau. Und danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Ferse Esaus. Da gab man ihm den Namen Jakob. Und Isaak war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Und die Jungen wuchsen heran. Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein gesitteter Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaak hatte Esau lieb, denn Wildbret war nach seinem Mund. Rebekka aber hatte Jakob lieb.
Ja, vielen Dank. Also nicht nur Geschwister, sondern auch noch Zwillinge, noch schlimmer. Und vielleicht kennt ihr das, dass Zwillinge wirklich drauf pochen und sagen, ich bin der Ältere, ja, 20 Minuten. Also keine einfache Konstellation. Wenn ihr in den Text reinschaut, welche Familienprobleme spricht denn der biblische Text hier an?
Es beginnt mit der Kinderlosigkeit, mit der Situation, die ja in der Bibel eine häufige Rolle spielt. Und dann tatsächlich 20 Jahre Wartezeit, bis endlich diese erwarteten Wunschkinder eben da sind. Ne?
Ich sehe vor allem eine Herausforderung bei den Eltern. Der eine mag den anderen lieber. Das spürt man ja auch als Kind.
Ja. Wenn jeder so seine Lieblinge hat, das ist schon heftig, ja. Beim Isaak steht auch noch da, dass es im Prinzip durch den Magen ging. Ja? Also hat einfach ja, das gemocht.
Ich glaube, du hast ja automatisch, wenn man Kinder hat, sieht man in den Kindern verschiedene Eigenschaften. Und wenn man sich da jetzt ganz einfach so treiben lässt, liegen einem einfach oft die Eigenschaften, die man selbst von sich selbst kennt, näher. Und auf mich wirkt das so, dass einfach die Rebekka sich quasi den gesucht hat, der ihr näher war, ja, heißt er auch, er war bei ihr zu Hause und so, und Isaak sich dem nahe gefühlt hat, der ihm ähnlicher war vielleicht. Mhm. Und das ist ja dann automatisch auch für die Kinder irgendwie schwierig, weil Kinder wünschen sich ja die Beziehung eigentlich zu beiden.
Mhm. Oder aber auch konträr, also der Esau war ja so, wenn man so in der Bibel liest, nach Wellenweit so ein stürmischer, impulsiver. Und das war ja eigentlich der Isaak nicht so. Also so das Gegenteil im Prinzip, was den Isaak vielleicht auch so fasziniert hat. Ja, und dann ist er mit den spannenden Geschichten nach Hause gekommen, wie er wieder, was auch immer da erlegt hat. Und das scheint den Isaak auch fasziniert zu haben.
Mhm. Ja. Dann ist da noch dieser Konflikt auch um diese Verheißung. Denn die Eltern haben ja eigentlich gewusst, dass jetzt der Erstgeborene zurücktreten muss von seiner Rolle. Und ich finde, hier deutet sich schon an, dass Isaak vielleicht auch so ein bisschen das nicht wahrhaben möchte, weil das sein Lieblingssohn ist. Mhm. Und den anderen irgendwie zurücksetzt vielleicht auch ein Stück. Obwohl Gott ja was anderes gesagt hatte, was jetzt die Nachfolge angeht. Und ich weiß nicht, ob das auch schon hier nicht ein bisschen angedeutet wird.
Ja, also wir können jetzt die nachfolgenden Verse nicht alle lesen, das wäre zu lang. Aber wenn man dann eben weiterliest, wie die Geschichte weitergeht, ja, erstmal diese Geschichte mit dem Linsengericht, ja, wo Esau ja, einfach, man würde sagen, der Mann hat im klassischen Marshmallow-Experiment versagt, so irgendwo. Ja, der kann keinen Belohnungsaufschub ertragen, ja, der hat jetzt Hunger und er braucht jetzt dieses Linsengericht. Dass er später eigentlich was viel Größeres dann irgendwo einfach weggibt, ist ihm in dem Moment völlig egal. Was wahrscheinlich wieder mal mehr Rebekka darin bestärkt und sagt, nee, der kann es nicht sein. Ja, das muss der andere sein. Der ist verlässlicher, das ist der Richtige. Und dann kommt halt diese Geschichte, wo Isaak heimlich dann den Segen doch dem Esau spenden möchte. Und die Rebekka kriegt es aber mit, ja, und hat hier einfach den Eindruck, der Isaak, der handelt jetzt gegen das, was Gott vorhergesagt hat. Ja, hier muss ich ja eingreifen. Und dann nimmt alles Weitere seinen Lauf. Ja.
Aber das ist für mich schon so eine Grundlage, die unglaublich eigentlich ist, weil ja, in einer Paarbeziehung Kinder, wenn ich über die Kinder quasi meine Konflikte irgendwie ableite und nicht sie miteinander austrage, das ist, was mir da immer so ins Auge springt, ja, dass die ihren Mann dahinter geht, mit ihrem Sohn quasi, ja. Du merkst, wo die Beziehungen enger sind. Die Beziehungen sind hier enger zwischen Eltern und Kindern als zwischen den beiden Partnern. Ist auch etwas nicht Unbekanntes, ja. Ist etwas, was immer wieder auch uns passiert, wenn man einfach da nicht wirklich immer bewusst die Paarbeziehung ansteuert. Mhm. Und damit ist für mich auch klar, warum diese Rivalität so wachsen konnte, weil ja die Kinder für die Eltern jeweils fast wichtiger sein zu scheinen, ja, als die Partner.
Ja, zu sein scheint, ja.
Zu scheinen, danke schön. Genau. Zu sein scheint.
Ja, richtig, ganz genau, das kann man sehen. Also dieses Muster ist uns bekannt und vertraut, aber wir merken und spüren schon so aus der Außenperspektive, eigentlich ist es ungesund, was hier passiert. Ja, das ist höchst problematisch. Also damals, ja, obwohl das jetzt so hier diese Familie gewesen ist, die Gott besonders ausgesucht hat, da läuft es alles anders als rund. Ja, sehr, sehr menschlich. Mhm. Ja, und dann, jetzt haben wir so die Menschen im Fokus gehabt. Aber dahinter steckt ja auch Gott. Gott, der auf der einen Seite erstmal dieser kinderlosen Frau Zwillinge schenkt. Das hätte er nicht tun müssen. Wenn es so gewesen wäre wie bei Abraham und Sarah, die bekommen einfach diesen einen Sohn, ja, der Verheißene. Gut, es gab den falschen, Ismael, klar. Aber eben diesen einen Sohn, da war es klar. Ja. Und jetzt sind hier auf einmal zwei Söhne, sind Zwillinge da. War da die Rivalität nicht vorprogrammiert? Dann gibt er Rebekka diese Aussicht, dass der Jüngere über dem Älteren stehen soll. Und sagt interessanterweise nicht dem Isaak. Gut, die Rebekka wird es ihm gesagt haben. Aber hätte Gott es nicht ihm auch nochmal direkt sagen können? Dann hätte es vielleicht mehr Gewicht gehabt, als einfach nur über seine Frau. Inwieweit, ja, vielleicht eine ganz provokante Frage, inwieweit hat Gott das nicht so ein bisschen angestachelt hier, auch so diese schwierige Situation?
Ja, also ich denke, dass man bei vielen Situationen dann sagen könnte, warum hast du mir diesen Nachbarn gegeben, der das schönere Haus hat? Warum ist dann jetzt genau diese Situation? Und wenn aber die Situation nicht wäre, dann wären wir neidisch in einer anderen. Also ich glaube, dass der Mensch sich auch durch sein Egoismus und unser Vergleichen, dass wir uns immer solche Probleme schaffen und dass es schwierig ist, dann Gott die Schuld dafür zu geben. Mhm. Also ich glaube, dass Gott aber diese Situationen auch nicht bewusst weglässt und sagt, na gut, dann schaffe ich nur einen Sohn, damit so eine Situation gar nicht aufkommt, weil wir an solchen Situationen auch wachsen können, reifen können. Mhm. Dass er das also nicht unterlässt, zu schaffen. Und es wird ja nachher am Ende auch vielleicht etwas Schönes draus, wenn Leute das bewältigen. Und diese Familienprobleme ja gut aufarbeiten, dann kann am Ende ja mehr Reichtum sein als vorher vielleicht. Und also, diese Chance, ja, hätte es auch gehabt. Ja.
Keine Ausrede, klar. Ja. Mhm. Und trotzdem interessant, ja, dass Gott so einfach das auch nicht so glatt macht hier und einebnet einfach, ja, sondern er lässt einfach so dieses Spannungsgeladene auch zu, mhm, in diese Familiengeschichte. Ja, überhaupt auch, dass der Jüngere halt über dem Älteren stehen soll. Ja. Da geht Gott ja völlig gegen die damalige kulturelle Gepflogenheit, wo es einfach, ja, der Erstgeborene, der hat einfach eine wichtige Stellung gehabt.
Aber das hat er auch manchmal vielleicht bewusst gemacht, wie bei David, der jüngste Sohn, der dann König wird, um zu zeigen, da ist was Übernatürliches im Spiel. Da gibt es viele Beispiele, wo der Jüngere vor den Älteren gesetzt wird und dadurch dann sichtbar wird, das geht von Gott aus. Weil der natürliche Gang der Dinge gewesen wäre, dass der Erste sich durchsetzt. Und das war vielleicht hier auch beabsichtigt oder eben diese 20 Jahre Kinderlosigkeit, um zu zeigen, das, was jetzt passiert, ist ein Wunder Gottes schon wieder. Das ist die Segenslinie der Verheißung. Ja.
Aber ich frage mich auch, ob, ich meine, Gott hat das vorhergesagt, aber wenn man jetzt das Leben von Esau und Jakob vergleicht, Esau hat sich ja ein bisschen auch selbst disqualifiziert. Also er nimmt sich zwei Frauen der Kananiter, was er alles so tut. Es scheint so, als wenn er das, was Abraham Isaak weitergegeben hat und Isaak jetzt auch seinen Kindern weitergegeben hat, dass er das gar nicht so schätzt. Und ich frage mich, was wäre gewesen, wenn Gott gar nichts gesagt hätte, ja? Esau hat sich durch sein Verhalten schon eigentlich nicht qualifiziert, diesen Segen des Volkes Gottes zu bekommen.
Hat sich dessen nicht würdig erwiesen. Ja. Ja.
Aber ich glaube, das ist der Grund, warum Gott im Vorhinein schon gesagt hat, es wird der andere sein. Gott weiß das ja.
Genau, ja.
Gott wusste ja, wie sich diese beiden Menschen entwickeln würden. Und ich glaube ja nicht, dass die, also so, was der Bibeltext sagt, wussten die Söhne das ja nicht. Oder? Wussten sie es?
Also Ellen White schreibt, dass die Rebekka das dem Jakob nachher schon gesteckt hat.
Ah, okay.
Dass er auch ganz begierig war, darüber mehr zu erfahren, was bringt dieser Segen mit sich. Er wollte gar nicht so sehr den Besitz und so haben.
Okay.
Aber, ja, deswegen musste Esau ja nicht so handeln, wie er gehandelt hat.
Also, ja, ich glaube eben, dass Gott eben diese beiden Temperamente und Charaktere einfach schon im Vorhinein gekannt hat und gewusst hat, dass mit dem Ältesten wird diesmal nicht werden, sondern es wird der andere werden. Und was ich daran interessant finde auch, ist, dass wirklich Gott einerseits das mit der Übernatürlichkeit und andererseits aber auch dieses, ich bin nicht so einschätzbar. Also Gott ist nicht so kategorisierbar, wie wir das halt so gerne hätten als Menschen. Ja, wir haben unsere Regeln, unsere Traditionen, unsere so ist es und so gehört sich das. Und wenn du Jesus siehst, der ist ja auch, der crasht in diese Welt und es ist alles anders. Ja, und er macht Menschen zu wichtigen Menschen, die das in den Augen anderer gar nicht sind und so weiter. Ja. Also Gott ist immer so, ich habe das Gefühl, es ist ihm wichtig, dass er für uns nicht berechenbar ist oder steuerbar quasi, sondern es ist einfach Gott. Und das finde ich total ermutigend. Wenn man aufs eigene Leben schaut, weiß man, Gott ist der anderen Lösungen. Mhm. Ja.
Ich finde das spannend, dass Jakob ja eben diese Verheißung im Hintergrund hatte, die er vielleicht von seiner Mutter eben erfahren hat. Oder dass die Mutter auch wusste, das ist ja so gedacht, dass der die Verheißung kriegt. Und dass sie dann so versucht, es selber herbeizuführen. Und das ist für mich so ein Beispiel, dass der Zweck nicht die Mittel heiligt. Mhm. Also der Zweck war schon okay, er sollte ja in diese Position kommen. Aber auf diese Weise sollte das nicht erreicht werden. Gott ist nicht auf einen Betrug angewiesen, um letztlich seinen Plan zu erfüllen.
Also das wäre nämlich gerade noch eine Frage von mir, Luise, auch gewesen an der Stelle. Denn ich meine, die Zeit läuft ja schon davon. Es handelt sich hier nur noch um Minuten und dann hat der Falsche den Segen. Ja, weil Isaak einfach das nicht akzeptieren möchte, dass es Jakob ist und nicht Esau. Ja, also von dem her, eigentlich läuft die Zeit davon und dann ist die Versuchung ganz stark da, okay, jetzt muss ich das hier gerade biegen, ja, sonst geht es schief. Ja, Gott hat es doch anders gesagt. Warum heiligt der Zweck trotzdem nicht die Mittel?
Es sind ja immer Dinge, die so nicht passen. Ja? Sie führen den Jakob hinters Isaak, Entschuldigung, den Isaak hinters Licht. Sie betrügen den Isaak eigentlich in seiner Wahrnehmung. Ja, das ist nicht okay. Es ist in jedem Fall nicht okay. Sie ist ja nicht hingegangen und hat gesagt, Isaak, du darfst den nicht segnen. Ja, das wäre eine für mich noch lautere Form gewesen, das aufzuhalten. Ja, so wie bei zum Beispiel beim Abraham. Ja, da ist ja auch, dass er soll einen Sohn bekommen, der Sohn kommt nicht, gut, nimmst meine Magd. Schlechte Lösung, ist nie Gottes Lösung gewesen, eine andere noch dazu zu nehmen. Ja, immer wenn sie eingreifen und etwas tun, was klar so nicht passt. Ich glaube, dass das Problem ist.
Aber also Vergleich ist gut. Ja. Ne? Abraham hätte Nachkommen haben sollen und sie haben sich auch auf die Verheißung damit berufen können und sagen, naja, wahrscheinlich erwartet Gott, dass wir das irgendwie lösen. Und ich glaube, da gibt es mehrmals Situationen, wo man gern diese Abkürzung geht oder meint, es ist ja eh für eine gute Sache. Ne?
Mhm. Ich glaube, der Mensch sieht es ja nicht mal als Abkürzung, sondern er ist ja einfach in der Situation, ich brauche jetzt eine Lösung. Und statt jetzt Gott zu vertrauen, dass er in seiner Weisheit das doch irgendwie hinkriegt, kommt immer unsere eigenen Gedanken, unsere eigene Idee und wir versuchen das dann irgendwie umzusetzen. Also gerade Abraham, ob das beim Abimelech war oder mit dem Nachkommen, da gibt es ja so viele Momente, wo man versucht, auf einmal die Lösung selber zu schaffen. Und ich glaube, das ist auch gerade für uns praktisch, weil das ist doch bei unserem Leben auch doch so oft so, dass wir sagen, ja, ich überlege mir, wie ich das jetzt am besten behebe, das Problem, statt auch Gott einfach machen zu lassen. Hm.
Und wenn Theorie immer leichter anhört.
Ja, natürlich.
Praxis, ne? Genau, ja.
Aber für mich, ich lese aus diesen Geschichten schon raus, ja, Ägypten war auch so, dass er da gesagt hat, das ist meine Schwester. Mhm. War auch nicht richtig, ja, also nicht ehrlich in dem Sinn. Und ich lese für mich schon immer dieses Prinzip raus, eigene Lösungen, ja, aber nicht mit unlauteren Mitteln. Mhm.
Das kann vielleicht schnell passieren in einem politischen Prozess, wenn man in einem Ausschuss ist oder irgendeiner Sitzung und man möchte irgendwas durchbringen, von dem man überzeugt ist, dass es richtig ist. Mhm. Aber tut man das trotzdem auch auf eine lautere und integre Weise oder übergeht man vielleicht jemanden, um was durchzubringen, auch wenn die Sache vielleicht gut ist, für die man sich einsetzt? Also ich glaube, das hat viele Übertragungspunkte in unser Leben.
Das glaube ich auch, Ise. Ja. Und die werden dann auch manchmal ganz schön schmerzhaft, ja, weil wir da einfach merken, das kommt uns näher, als wir eigentlich wollen. Mhm. Ja, also eine ganz wichtige Frage. In der Geschichte jedenfalls geht es gründlich schief. Jakob kriegt zwar den Segen oder einen Segen, aber er verliert eigentlich alles andere. Er muss fliehen, er sieht seine Mutter nie mehr wieder und landet dann eben bei Laban. Und dann, wenn man die Geschichte so weiterliest, wird aus dem Betrüger ein Betrogener. Ehe er sich's versieht, hat er auf einmal eben nicht nur eine Frau, die Frau, die er liebt, sondern findet sich mit vier Frauen wieder. Und da möchte ich noch mal ein paar Verse mit euch lesen, und zwar in Kapitel 29, Vers 31 bis Kapitel 30, Vers 6.
Dort steht: Als aber der Herr sah, dass Lea ungeliebt war, machte er sie fruchtbar. Rahel aber war unfruchtbar. Und Lea ward schwanger und gebar einen Sohn, den nannte sie Ruben und sprach: Der Herr hat angesehen mein Elend, nun wird mich mein Mann lieb haben. Und sie ward abermals schwanger und gebar einen Sohn und sprach: Der Herr hat gehört, dass ich ungeliebt bin und hat mir diesen auch gegeben und nannte ihn Simeon. Abermals ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach: Nun wird mein Mann mir doch zugetan sein, denn ich habe ihm drei Söhne geboren. Darum nannte sie ihn Levi. Zum vierten Mal ward sie schwanger und gebar einen Sohn und sprach: Nun will ich dem Herrn danken. Darum nannte sie ihn Juda. Und sie hörte auf, Kinder zu gebären. Als Rahel sah, dass sie Jakob kein Kind gebar, beneidete sie ihre Schwester und sprach zu Jakob: Schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich. Jakob aber wurde sehr zornig auf Rahel und sprach: Bin ich doch nicht Gott, der dir deines Leibes Frucht nicht geben will? Sie aber sprach: Siehe, da ist meine Magd Bilha, geh zu ihr, dass sie auf meinem Schoß gebäre und ich doch durch sie zu Kindern komme. So gab sie ihm Bilha, ihre Leibmagd, zur Frau, und Jakob ging zu ihr. Und Bilha ward schwanger und gebar Jakob einen Sohn. Da sprach Rahel: Gott hat mir Recht verschafft und mich erhört und mir einen Sohn gegeben. Darum nannte sie ihn Dan.
Ja, vielen Dank. Mal nur ein Ausschnitt, wir können noch weiterlesen. Die Geschichte geht ja weiter. Dann kommt noch die zweite Magd noch dazu und noch die Geschichte mit den Liebesäpfeln. Ja, ein ganzes Kapitel lang, ja. Wie kämpfen diese Frauen hier miteinander oder gegeneinander? Was fällt euch da auf?
Es ist immer schlecht, wenn Eltern sich über ihre Kinder verwirklichen wollen. Das hat man hier irgendwie das Eindruck, die Kinder sind eigentlich Spielbälle oder irgendwo sind der Austragungsort eines Kampfes. Oder die Kinder sollen die Liebe des Partners irgendwie auf eine Seite ziehen.
Ja.
Das ist schon mal wieder eine ganz schlechte Ausgangslage.
Leben lang mit diesen Namen leben, ja? Die Namen, die die Schlacht der Mütter ausdrücken.
Ja, und die Schlacht der Mütter ist nicht mal so neben der damaligen Spur. Also das stimmt ja, man hat ja Kindersegen mit Segen von Gott verknüpft. Mhm. Und das, was die da sagen, ist ja alles das, was man geglaubt hat. Und das ist wieder irgendwie das, was wir vorher schon gesagt haben. Gott durchbricht einfach die Traditionen und die Dinge, die so passieren. Ja, er ordnet sich dem nicht unter.
Ich sehe hier, wie giftig Eifersucht ist. Also es gründet ja alles auf Eifersucht und auf einmal durchdringt es die gesamte Familie und es macht nirgendwo Halt. Also alle sind davon betroffen, es geht hin und her und zerstört eigentlich alles. Das ist eigentlich schrecklich. Das hat alles angefangen eigentlich mit zwei Frauen. Also wäre es nur eine gewesen, glaube ich, wäre das alles erspart geblieben.
Also Vers 31 finde ich schon auch nachdenkenswert. Gott sieht, dass Lea ungeliebt ist und schafft irgendwie einen Ausgleich, indem sie Kinder bekommt und die andere noch nicht. Ja. Weckt bei mir auch viele Fragen irgendwie, aber ich finde das interessant, dass doch Gottes Wirken hier nochmal angesprochen wird, dass er da auch eingreift, sogar in diesen Zwist. Ja.
Ja, welche Rolle spielt Gott in dieser ganzen Geschichte? Ja?
Entschuldigung, richtig. Und dann 30, 22, Gott gedachte an Rahel und erhörte sie und machte sie fruchtbar. Mhm. Dort ist also ein Gebetskampf den vorausgegangen, wo Rahel auch intensiv mit Gott gerungen hat über diese Frage, warum Sie war ja auch eine Betrogene, muss man ja auch sagen.
Ja.
Nicht nur Jakob.
Und wenn man überlegt, wie das ausgelöst wird, ich meine, es gibt, für mich war auch schon als Kind diese Liebesgeschichte zwischen Jakob und Rahel, das ist die es gibt in der Bibel. Ja? Die eine, ja? der findet die toll und trifft sie und dann dient er um sie 7 Jahre. Das war für mich immer so, im Gegensatz zu diesen anderen Geschichten, die immer so schnell arrangiert waren und so. Und der Vater durchbricht das einfach mit dieser Geschichte und zerstört einfach dieses ganze Leben. Ja? Und das ist für mich schon krass, dass Gott da im Prinzip was ausgleichen muss, was ein Mensch einfach da gesät hat an Problemen.
Ja, also die Frage ist, worüber definiere ich mich? Ja, geliebt zu werden, Kinder zu haben. Es ist ein Leistungskampf, der hier stattfindet, der absurd wird. Ja, das merkt man ja, als dann die Rahel zu Jakob sagt, da in Kapitel 30, Vers 1, schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich. Ja, das Paradoxe ist, sie stirbt an den Kindern, also am zweiten Kind. Ja, sie stirbt bei der oder nach der Geburt des zweiten Sohnes. Ist genau andersrum. Ja, aber sie sagt, wenn ich keine Kinder kriege, dann sterbe ich. Das ist für mich wie lebendig tot sein. Und Jakob ist so hilflos, er wird richtig zornig in seiner Hilflosigkeit. Bin ich denn Gott? Ja, was kann ich denn machen? Ja, also er steckt da so zwischendrin. Ja, vorher war er in der ersten Geschichte, da war er derjenige, der mit seiner Mutter gemeinsam so diese Intrigen gesponnen hat, den Vater betrogen hat und hier einfach merkt, steckt er plötzlich in diesen Frauen drin, ja, wird von der einen zur anderen geschickt. Eigentlich erbärmlich. Ganz, ganz erbärmlich.
Ja, aber so menschlich.
Aber so menschlich.
Das ist ja, das, was genau. Doch ist. Ja? Mhm. Gerade der Kinderwunsch, da brauchen wir uns nichts vormachen. Der hat Dynamit in Ehen, also Dynamit-Potenzial. Ja? Wenn der dann nicht erfüllt wird, hast das Problem, wenn er erfüllt wird und dann hast die Probleme, weil du vielleicht nicht so ist, wie du erwartet hast oder was auch immer. Also für mich ist diese Geschichte so real, auch für uns heute, ja, dass da einfach auch diese Verzweiflung rauskommt. Es ist nicht, wie ich es mir gewünscht habe, meine Familienentwicklung quasi und so. Das ist ganz, ganz realistisch, finde ich.
Und trotzdem ist das Spannende einfach, dass Gott dabei ist, seine Verheißung an Abraham wahrzumachen. Ja, es sollen aus dir eine Menge Völker kommen. Ja, und auf einmal sind sie da. Es war bisher immer nur ein Sohn, 2 Söhne, auf einmal sind es 12. Ja. Und Rahel und Lea sind beide wichtig. Denn von Lea kommt Juda, aus dem der Messias kommt. Von Rahel kommt Josef, der dazu beigetragen hat, dass das Volk Gottes überhaupt überlebt. Ja, in dieser Zeit der Hungersnot. Das heißt, Gott hat beide Seiten gebraucht. Beide waren für ihn wichtig. Ja, Gott hat trotzdem in dieser Unvollkommenheit, in dieser Zerbrochenheit was draus gemacht, wo am Ende dann Jesus Christus steht. Trotz dieser des Familiendramas, was hier einfach zu sehen ist. Und das ist faszinierend.
Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, das auch zu betonen. Es war ja nicht Gott, der diese Situation geschaffen hat, der gesagt hat, wir lassen jetzt erstmal einen Konflikt und dann wird das alles so wunderschön, sondern auch so was Zerbrochenes, so eine kaputte Familie. Ich meine, das war wirklich, also schlimmer geht es ja fast gar nicht, schafft er trotzdem Heil. Und das ist ja doch unglaublich. Also einmal den Messias, der rauskommt, wie du gerade erwähnt hast, aber auch die Rettung vom Volk mit Josef. Also das ist ja der Hammer, wie Gott eine schreckliche Situation zu was Gutem wenden kann. Und das ist auch die Hoffnung jetzt gerade in unserem Leben, weil viele von uns erleben auch Dinge im Leben, wo wir nicht so damit klarkommen. Aber zu wissen, Gott ist so mächtig und er kann eingreifen und daraus noch was Geniales machen, ich finde, gibt enorm viel Hoffnung.
Das ist sehr ermutigend, ja.
Also ich finde es ermutigend, dass niemand Gott in seinen Plan reinpushen kann. Man könnte ja sagen, es war sicherlich Gottes Absicht, dass Jakob eine Frau hat. Ja, wie wir es aus der Bibel auch an anderen Stellen sehen. Es war sicher Gottes Absicht, dass sie sich da gut vertragen und Ähnliches. Und dann macht der Laban das und macht scheinbar alles kaputt. Und Gott kann aber seinen Plan auf andere Weise dennoch dann verwirklichen, auch wenn es komplexer wird, weil er das mit einberechnen kann in seine Planungen.
Egal, was man tut, man kann Gott nicht daran hindern, zu seinem Ziel zu kommen.
Genau.
Das ist schon genial, ne?
Und es kann sein, dass dieses Versprochene, aber trotzdem noch bleibt. Ja, weil wenn ich mir denke, die Rahel ist am Bett, als sie den geboren hat. Ja, die ist in diesem Drama gestorben eigentlich. Und trotzdem, wenn wir jetzt wissen, ist sie die Mutter von diesem Menschen gewesen, der eben dann das Volk gerettet hat. Das heißt, es kann sogar sein, dass es sich für uns gar nicht so anfühlt, als würde es Gott in der Hand haben, so bitter das jetzt klingt. Aber wir können es wissen, dass es so ist.
Danke. Ich möchte noch zum Schluss auf eine Geschichte gehen, die wir eigentlich jetzt übersprungen haben. Denn als der Jakob flieht, da offenbart sich ihm ja Gott spannenderweise. Das ist eine ganz bekannte Geschichte in Kapitel 28. Und ich möchte da jemanden von euch einladen, nochmal die Verse 12 bis 15 vielleicht zu lesen.
Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, und ihre Spitze berührte den Himmel, und siehe, Engel Gottes stiegen drauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, dir will ich es geben und deine Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden, und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir, und ich will dich behüten überall, wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen. Denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe.
Dankeschön. Jetzt haben wir ja schon seit ein paar Wochen lang das erste Mosebuch gelesen. Welche Parallelen zu früheren Geschichten fallen euch denn hier auf?
Also dieses Westen, Osten, Norden und Süden, das kam auch öfter vor, wo Abraham die Verheißung bekommen hat. Mhm. Der Lot entscheidet sich dann für eine Richtung, aber Abraham kriegt alles, das ganze Land, alle Richtungen. Und hier wird also angeknüpft und dem Jakob gesagt, du bist immer noch in dieser Segenslinie vom Abraham, trotz allem, was gewesen ist.
Obwohl du jetzt der Flüchtling bist und fast nichts mit dir hast, ja, völlig mittellos, gilt diese Verheißung Abrahams, gilt auch dir.
Ja. Ja, auch Abraham wurde ja gesagt, dass seine Nachkommen mal in einem anderen Land dienen werden und dann wieder zurückkommen. Ja, und so ein bisschen erfährt der Jakob das jetzt auch hier. Er geht weg, aber Gott sagt ihm, du kommst wieder.
Mhm. Ja, interessant. Dankeschön. Ja.
Mich hat das mit den Himmelsrichtungen jetzt auch an den Turmbau zu Babel erinnert. Das ist ja eine krasse Geschichte, wo Gott wirklich total zerstört den Plan der Menschen. Und es ist jetzt nicht ganz so hier, aber der Jakob hat auch, sein Plan wurde auch zerstört. Ja? Und trotzdem macht Gott dann das, dass aus dem heraus einfach die Verbreitung kommt auf die ganze Welt und
in alle Richtungen. Das ist sehr, sehr spannend, ja, weil da steht ja, die Spitze dieser Leiter reicht bis an den Himmel. Mhm. Gleiches Wort, was auch in der Babelgeschichte vorkommt, in 1. Mose 11, ja, gleicher hebräischer Begriff. Diese Spitze des Turmes, ja, die aber doch noch so weit unten ist, dass Gott erstmal herabfahren muss, um überhaupt sehen zu können, was die Menschen geschaffen haben. Diese Leiter dagegen hier überbrückt wirklich komplett die Distanz zwischen Himmel und Erde. Ja, sie steht auf der Erde, die Spitze reicht bis zum Himmel, bis dorthin, wo Gott wirklich ist. Ja, das ist spannende Parallele.
Das drückt irgendwie aus, dieses Jakob hat versucht, auf eigene Faust den Segen zu erreichen. Sich selbst den Turm zu bauen praktisch. Und Gott sagt ihm hier, nein, der Segen kommt von mir auf dieser Himmelsleiter und das hätte das nicht gebraucht, das andere.
Mhm. Ganz genau. Der eigentliche Segen, ja, den kriegst du als Jakob und nicht als Pseudo-Esau. Ja, das ist eigentlich nicht der Segen, den er gebraucht hat. Hier kriegt er den richtigen Segen, den Segen Abrahams, ja, den Gott ihm einfach hier direkt zuspricht.
Man könnte sagen, es lag kein Segen auf dem anderen Segen.
Genau, ja, das kann man so kann man sagen, ja. Und der Jakob erfährt hier, dass es nicht auf menschliche Leistung ankommt, sondern auf göttliche Gnade. Der Weg führt nicht von unten nach oben, wie beim Turmbau zu Babel, sondern er führt von oben nach unten. Ja, das ist der Weg, den Gott schafft, den Gott auftut. Ja, trotz allem, trotz aller menschlichen Unvollkommenheit, ist der Himmel hier offen. Adam und Eva mussten erleben, wie die Tür zu ist. für Jakob öffnet sich hier die Pforte in den Himmel.
Ja. Steht ja auch da, dass in ihm alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Und vorher war er der, der den Segen gestohlen hat. Und jetzt wird gesagt, durch dich werden viele Menschen Segen bekommen. Das finde ich auch sehr schön.
Mhm. Was ich auch schön finde, das ist das erste Mal, wo wir in der Bibel lesen, dass sich Gott Jakob offenbart. Und gerade in dieser Situation, die so hoffnungslos für ihn ist, sagt Gott, gibt Gott ihm diesen Segen. Und Jakob sagt nachher, wow, der Herr ist an diesem Ort und ich wusste es nicht. Also wie Gott auch im Leid mit den Leuten geht und nahe ist.
Welche Ermutigung auch gerade für Menschen, die fliehen. So viele Menschen sind auf der Flucht, äußerlich oder vielleicht auch auf der Flucht ihres Herzens. Und Gott begegnet ihnen gerade auf der Flucht. Egal, ob es Hagar ist, ja, die auch eine persönliche Begegnung mit Gott hat auf ihrer Flucht, oder hier Jakob, dem Gott hier erscheint, während er flieht. Ja, sehr interessant. Ja, Gott lässt uns nicht einfach ins Nirvana fliehen, sondern er ist da. Er ist auch mit uns da.
Und er wird das machen, was er uns zugesagt hat in Vers 15. Das ist so genial. Ich will dich nicht verlassen, zweiter Teil in Vers 15, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Es sind nicht die Pläne vom Jakob, es ist nicht das, aber was Gott uns versprochen hat, das wird er machen und er wird uns nicht verlassen. Und das ist, wenn ich weiß, was die Bibel mir verheißt für mein Leben und mir Gott in so einer verlassenen Situation sagt, ich werde dich nicht verlassen, bis ich das, was ich für dich geplant habe, gemacht habe. Das ist unglaublich. Da gefällt mir Jesaja 55 ein, wo steht, mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern es wird tun, was mir wichtig ist. Ja. Und das ist nicht unsere Sache, wir können es gar nicht zerstören.
Sehr ermutigend. Ja, einfach das zu wissen, denn manchmal fühlt es sich ja anders an in unserem Leben. Und auch bei Jakob hat es sich stellenweise anders angefühlt, als ob Gott nicht da ist oder Gott nicht so eingreift, wie er sich das wünscht. Und trotzdem am Ende bleibt es bestehen. Ich möchte euch einfach am Schluss noch eine persönliche Frage stellen. Was motiviert euch denn, selbst bei einer verbockten Vergangenheit, doch mutig in eine vielleicht ungewisse, aber doch von Gott erfüllte Zukunft zu gehen?
Ich denke jetzt eigentlich gerade an die jetzige Zeit mit allen Herausforderungen, die wir gerade hier weltweit haben. Und da denkt man oft, wird es jemals besser werden hier auf dieser Erde. Und man hat irgendwo die Sehnsucht, dass es wieder zurück zur Normalität irgendwie kommt. Aber das, was du jetzt auch gerade gesagt hast, diese Verheißung, dass Gott am Schluss endlich seine Verheißungen auch erfüllen wird, da denke ich an die Wiederkunft und die Hoffnung, dass es einmal eine neue Erde geben wird. Und das bewegt mich so sehr mit dem ganzen Schrott, das wir jetzt gerade hier einfach auf der Erde haben. Das muss ich einfach so wahrnehmen, hinnehmen, aber ich weiß, es kommt was Besseres. Und das macht mir jetzt gerade momentan extrem viel Hoffnung und Mut.
Dankeschön.
Ich habe den Eindruck, dass für Gott nie wirklich die Vergangenheit zählt, sondern der Zielpunkt, auf den man zugeht. Also das zählt ja letztlich auch, wie jemand am Ende seines Lebens steht und nicht, was vorher gewesen ist. Und da gibt es so viele Beispiele in der Bibel auch, wo Personen sich vielleicht auch sogar erst spät bekehrt haben und vorher viel angerichtet haben. Und da denke ich, wir müssen immer auf die Zukunft auch gerichtet sein und nicht im Vergangenen verhaftet. Gott gibt immer diese Ausrichtung auf die Zukunft. Und wenn ich zu dem, was in der Vergangenheit nicht gut war, auch die gleiche Haltung habe wie Gott, also das vielleicht auch bereut habe und das auch nicht gut finde, dann kann ich auch nach vorne schauen und dann wissen, dass ich diesen Neuanfang erleben kann.
Ja. Wir schauen immer nach hinten irgendwie. Aber eben auch in dieser Geschichte in den Evangelien, wo die Menschen eine Frau zu Jesus bringen und er hilft ihr dann und sagt, steh auf und sündige nicht mehr. Er zeigt einfach nach vor. Er sagt nicht, es ist egal, was passiert ist oder alles nicht so tragisch. Er sagt, ja, ist da, aber schau nach vorn und mach's. Geh nach vor.
Was für ein wertvolles Schlusswort. Lasst uns nach vorne schauen. Und das ist mein Wunsch auch für alle Zuschauer, alle Zuhörer, dass wir diese Hoffnung aus der Geschichte mitnehmen, trotz allem, was wir hier auch lesen, ganz ungeschminkt. Aber die Hoffnung bleibt, weil Gott nach vorne schaut und weil es ein Gott der Gnade ist, der auch aus diesen zerbrochenen, schwierigen Verhältnissen, in denen auch wir uns befinden, doch noch was Schönes machen kann, sein Ziel erreicht durch Jesus Christus. Esther, darf ich dich einladen, mit uns noch zu beten?
Gott im Himmel, wir meinen es oft gut und machen es ganz schlecht und manchmal meinen wir es nicht mal gut und sitzen dann in den Scherben. Und du bist der, und das zeigt uns diese Geschichte vom Jakob so gut, der uns dann rausholt, der diese Leiter von oben baut, der sich nach uns ausstreckt und der uns wieder nach oben zieht und der uns einfach auf diesem Weg weiterbringt zu dir. Gott, ich möchte dich bitten, dass wir nie in unserem Leben das vergessen, dass du immer da bist, uns immer die Hand entgegenstreckst und uns immer wieder aufhelfen wirst, weil das dein Plan mit uns ist. Schenk uns die Kraft, an das zu glauben. Ich danke dir dafür. Amen.
Amen. Amen.